Halleluja. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart, wir danken für deine Güte, wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Aber wir danken dir vor allem, dass du ein Gott bist, der uns geschaffen hat als ein Gegenüber in dein Ebenbild. Und du bist ein Gott, der uns geschaffen hat, damit wir mit dir kommunizieren. Du bist ein Gott, der seine Kinder neu in Christus geschaffen hat und du möchtest zu uns sprechen. Du möchtest deine Liebe in unser Herz hinein ausgießen. Du hast uns deinen Geist gegeben, damit wir deine Worte auch aufnehmen und entsprechend verarbeiten können, denn du bist Geist, Vater, und deine Worte sind Geist und Leben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in uns lebst. Ich danke dir für die Zeit der Anbetung, für die Begegnung mit dem Vater von Herz zu Herz, und ich bete, dass du dort in die vorbereiteten Herzensböden hineinsprichst. Heiliger Geist, wir öffnen dir die Ohren und die Türen unseres Herzens. Sprich zu uns, Jesus, durch deinen Geist und verändere unser Leben. Amen. Amen. Wir leben ja in fortwährender Veränderung und wir sind auf dem Weg der Nachfolge. Amen. Und ich möchte heute mit dem Thema fortfahren. Und wir hatten letzte Woche damit begonnen und uns darüber zu unterhalten, was Gott von uns erwartet, beziehungsweise wie er uns sehen möchte und was die Kinder auf dieser Erde sind. Und es ging auch ein Stückweise darum, wie wir das Ganze verarbeiten und weiter bewegen, was wir hier in diesem Seminar erlebt haben und darüber hinaus all das, was wir durch das Wort Gottes aufnehmen. Lass uns nochmal die Ausgangsstelle betrachten, 1. Korinther 4, 1 und 2. Und dort beschreibt uns Paulus seinen Dienst, aber das betrifft auch jeden Einzelnen von uns. Und er schreibt hier, so halte man uns und so sollte man uns betrachten als Diener des Christus und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und im Übrigen wird von einem Verwalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Und wir haben das letzte Mal damit angefangen, mit dieser Thematik, wie wir betrachtet werden sollen, wie Gott dich sehen möchte, wie wir uns einander sehen möchten und wie die Welt uns sieht. Zuerst als Diener, ich will diese Thematik nicht nochmal erwähnen, sondern ein Nachfolger von Jesus Christus ist ein Diener, weil Jesus gekommen ist, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um ein Diener zu sein. Amen. Ist auch mal gut, wenn man das mal in den Alltag mit reinholt. Schauen wir mal auf heute Morgen. Du bist hierher gekommen. Und in der Gemeinde sollte das ein Vorbild sein, nämlich, dass jeder ein Diener ist. Ja? Gut, wenn du jetzt neu geboren bist, dich frisch bekehrt hast, im ersten Jahr lässt du dich bedienen. Du musst erst aufgebaut werden, du musst erst vom Baby in eine gewisse Reife gebracht werden. Aber wenn du länger wie ein Jahr bekehrt bist und mit Jesus unterwegs bist, dann solltest du reifen in der Haltung eines Dieners. Und die geht von oben nach unten. Amen. In der Welt geht es von unten nach oben. Die Karriereleiter im Reich Gottes geht es von oben nach unten. Von diesem Stolz der alten Natur, die muss gebrochen werden, damit Demut in uns wächst. Und Dienstbereitschaft. Und das ist der Grundcharakter von Jesus Christus, wie er sagt, lernt von mir. Denn ich bin demütig und sanftmütig von ganzem Herzen. Ich habe es letztes Mal gesagt, im Himmel ist das die Grundhaltung, die alle Geschöpfe dort haben. Jeder ist ein Diener zum Vater und jeder ist und zu Jesus und jeder ist ein Diener untereinander. Wenn ihr mal reinschaut, was und manche denken, oh, was wird uns im Himmel erwarten? Was machen wir da oben? Und wenn du, es ist nicht mein Thema, ich will es bloß mit erwähnen, dann schau doch auf die vorletzte Seite deiner Bibel. Und dort steht, wenn der neue Himmel und die neue Erde da ist, wenn wir uns im himmlischen Jerusalem befinden, wenn dieses gegenwärtige Zeitalter, in dem wir leben, diese gegenwärtige Welt nicht mehr existiert. Am Ende existiert nur noch der Feuersee, wo alle drin sind, also Satan, seine gefallenen Engel, die Dämonen und alle, die nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen, befinden sich in diesem Feuersee. Und auf der anderen Seite gibt es den neuen Himmel und die neue Erde, das himmlische Jerusalem. Das sind all diejenigen, die im Buch des Lebens stehen, die Engel, die Heiligen, Gott, der Vater, Jesus Christus. Und dann steht dort, dann wird es keinen Tempel mehr geben. Erst dann ist dieser Zeitpunkt gekommen, wo es keinen Tempel mehr gibt. Zuvor gibt es noch einen Tempel, lest er in der Offenbarung. Und jetzt schreit alles danach, man hört es immer mal wieder, der dritte Tempel wird gebaut. Jeder erwartet, dass jetzt in diesem Krieg von Iran, Afghanistan, dass die Iraner dann eine Missile abschießen und den Tempelberg treffen. Es ist tatsächlich kurz vorm am Rand, im Tempelberg ist eine Missile eingeschlagen. Und dass sie mit dieser Missile diese Al-Aqsa-Moschee, diesen Dom of Rock, dort selbst zerstören. Damit wäre da Platz frei für den dritten Tempel. Ne? Alle schauen danach. Aber der dritte Tempel wird tatsächlich gebaut. Aber wer setzt sich dort rein? Der Antichrist. Ja? Es gibt Christen, die kennen das Wort Gottes nicht, die spenden für den dritten Tempel. Also ich würde für den Tempel des Antichristen keinen Cent spenden. Also schaut in deine Bibel rein und an der vorletzten Seite steht, dass es keinen Tempel mehr gibt. Auch im Himmel gibt es keine Sonne, sondern die Leuchte ist der Vater und das Lamm. Das heißt, alles wird ausgeleuchtet von der Herrlichkeit Gottes, von seiner Gegenwart, von seinem Licht und von seiner Liebe. Und dann steht dort die, die im Buch des Lebens stehen, das heißt die Nachfolger von Jesus Christus, die Kinder Gottes, du und ich, wir werden dort vor dem Vater, vor seinem Thron, vor Jesus Christus, priesterlichen Gottesdienst darbringen. Wir werden ihm dienen mit priesterlichem Dienst. Und sein Name wird auf unseren Stirnen stehen. Und wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen. Das ist das, was letztendlich dahinter steht, was Paulus hier beschreibt. So betrachte man uns als Diener des Christus. Und alles, was wir hier auf dieser Erde beginnen, in dieser Dienstbereitschaft, wird sich im Himmel fortsetzen. Das ist jetzt nicht so, du machst auf dieser Erde, was du willst, weil die Welt macht immer, was sie will. Dort kommen ja alle her, aus unserer alten Natur, von diesem Stolz, ich mache, was ich will selbst Gott sein und keiner rede mir rein. Ja? Manche sagen es laut, manche leise. So, und von dieser Grundhaltung müssen wir uns komplett verabschieden, um Diener zu sein, um Verwalter der Geheimnisse Gottes. Es braucht eine, es ist ja die Thematik heute oder weiter, das braucht eine Veränderung. Und so, dass wir in diese Dienstbereitschaft hineinkommen. Und ich sagte eins, das, was verändert wird, wenn Jesus Christus wiederkommt und wir entrückt werden, geschieht die Auferstehung der Toten. Als erstes werden die Toten in Christus auferweckt. Und wir, die wir am Leben sind, werden verwandelt. Das heißt, was wird verwandelt? Hast du schon mal Gedanken gemacht? Ich meine, das ist nicht mal weit weg. Was geschieht in einem Bruchteil von der Sekunde? Du bekommst denselben Körper wie Jesus. Das Ding zerfällt hier in alle atomaren Bestandteile und Elektronen. Also es gibt es nicht mehr. Und du bekommst denselben Körper wie Jesus Christus in einem Bruchteil von der Sekunde. Das wird verändert und das macht Gott. Und manche denken, okay, wenn ich in den Himmel komme oder wenn Jesus kommt, dann wird auch mein inneres Leben, meine Seele und mein Geist mit einmal genauso wie Jesus. Falsch. Das liegst du nirgends im neuen Wort, im Wort Gottes. Manche Christen leben tatsächlich so, die denken, okay, ich habe meine Sicherheitspolice im Himmel, ich stehe im Buch des Lebens, habe Jesus aufgenommen und dann versuche ich so viel wie möglich hier auf dieser Welt noch meinen eigenen Weg zu gehen und gerade so, dass ich es noch schaffe, wenn es soweit ist. Sehr gefährlich. Man kann von dieser Klippe ganz schnell abfallen, denn der Weg ist eng und schmal und die Pforte ist auch eng und schmal. Und nur demütige Herzen können sich dort beugen. Amen. Und finden diesen Weg. Und auf diesem Weg musst du weitergehen. Dein inneres Leben, dein Geist und deine Seele muss auf dieser Erde erneuert und verändert werden. Und wachsen und zunehmen. Und das heißt, dein inneres Wesen, dein Herz, deswegen sollst du auf dein Herz achten und es bewahren, denn daraus quillt das Leben. Das, wer du eigentlich bist, nicht die Hülle, sondern wer du bist, in drin, in diesem Zelt, was du hier trägst und schön gemacht hast heute zum Sonntag, da drin ist eine wunderbare Persönlichkeit und das bist du. In das Ebenbild Gottes geschaffen. Der äußere Mensch zerfällt, aber der innere nicht. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt oder du gehst dem zu ihm, vorher schon, was in die geistliche Welt rüberwechselt, ist dein innerer Mensch. Und der verändert sich in dem Moment nicht. Sondern wie du hier von dieser Erde gehst, kommst du drüben an. Ich fand es immer sehr gut, Derek Prinz hat es so anschaulich, einen Vers aus den Sprüchen immer wieder erwähnt, finde ich gut. Und da steht in den Sprüchen, ich kenne es nicht den genauen Vers, steht, wie ein Baum fällt, so liegt er. Na, jetzt geht die Baumfällsaison, geht das langsam zu Ende, Ende März. Ja, dann, aber du siehst das, wenn du zu Hause deine Kettensäge an dein Bäumchen legst und eine Fellkerbe dort reinschneidest, möchtest du, dass der Baum dorthin fliegt, ne? Gibt bei YouTube lustige Kurzvideos, wo diese riesen Bäume da, in Amerika alles, die kennen sich nicht so mit der Kettensäge um, sie gehen in Erzgebirge, verstehen Sie es? Und da siehst du tatsächlich, wie das Bäumchen so wackelt und dann auf so ein herrliches Häuschen drauf fällt, auf so eine Villa. Mitten in zwei. So, das heißt, du musst schon wissen, wo du das Bäumchen hinfallen lassen möchtest. So, das setzt du in eine Fellkerbe. Aber wie ein Baum fällt, so liegt er. So bleibt er liegen. Und genauso ist es, wie ein Mensch stirbt, wenn ein Mensch in die geistliche Welt rüberwechselt, genauso in diese Richtung bleibt er. So, und wir sollten uns echt Gedanken machen hier auf dieser Erde über den Zustand unseres inneren Menschen. Ja, und da ist eine Dienstbereitschaft sehr wichtig, dann entwickeln wir den Charakter von Jesus Christus. Deine Berufung, die du erhalten hast, die Gott dir gegeben hat, beginnt hier auf dieser Erde. Schon bevor du in deinem Mutterleib empfangen wurdest oder gezeugt wurdest, hat Gott ein Buch geschrieben, der Bestimmung, wo alle deine Tage aufgeschrieben sind. Deine Bestimmung, deine Berufung, all das, dass du heute hier bist, steht in seinem Buch. Und er hat dir eine Berufung mitgegeben. Ich bin müde, das zu betonen. Und du sollst dich dein Leben lang danach ausstrecken, diese Berufung zu erkennen, zu ergreifen und in ihr zu leben. Und das geht aber nur, wenn du das praktizierst, was der Herr heute im Lobpreis gesprochen hat, in einer Beziehung mit ihm. Amen. Weil das Ausleben deiner Berufung ist Frucht, die Gott von uns sehen möchte. Weil all das, was Gott geschaffen hat, hat er einen Auftrag gegeben. Und zwar, seid fruchtbar und mehret euch. Ist der erste Befehl an den Menschen. Oder der Wunsch Gottes oder der Auftrag Gottes. Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die ganze Erde. Das war das Erste. Und so sehen wir in der Vegetation, ich staune immer wieder, wie Gott seine Schöpferkraft in die Natur hineingelegt hat, dass aus einem winzigen Samenkorn, nehmt mal eine Buche, ein winziges Samenkorn in die Erde fällt, er stirbt und aus diesem winzigen Samenkorn eines Bucheckers, ne, ringsherum das Feld ist dann weg, aber kommt ein neues Bäumchen hervor und es wird riesig groß, wenn der mal 80 Jahre weglässt und dann wird es sehr hoch. Und ich freue mich immer, wenn die Blätter wieder rauskommen. Ich sage Simone, wenn wir im Winter dann wandern gehen, ich sage, hoffentlich kommt bald die Zeit, wo die Buchen dann ihre zarten Blätter rausbringen. Das freut mich immer. Und das neue Leben kam da hervor. Aber schau mal ran, dieses Bäumchen ist entstanden aus einem winzigen Samenkorn. Und dieser eine Baum, der aus einem Samenkorn erwachsen hat, bringt Zeit seines Lebens jedes Jahr Tausende, Abertausende von neuen Samen hervor. Ist unbegreiflich. Und das ist unser Vater. Er ist ein Schöpfer und er hat so viel Kraft in so einen Baum reingelegt, dass er sich millionenfach seit seines Lebens multiplizieren kann. Gott gibt immer im Überfluss. Schaut doch die Schöpfung an. Steht im Römer 1. Lerne an der Schöpfung, dass es einen Schöpfer gibt. Fall nieder und bete ihn an. Römer 1 mal so kurz übersetzt. Und die sich weigern, diesen Gott anzubeten, kommen unter das Gericht. Und wisst ihr, was da dort steht in Römer 1? Das Gericht ist, dass sie den natürlichen Verkehr, mit der Mann den natürlichen Verkehr in der Ehe mit der Frau verlassen hat und in seinem Herzen eine Neigung entwickelt, um mit Männern Schande zu begehen. Steht dort. Das, was wir heute erleben in der Gesellschaft, ist eigentlich schon Gericht. Und die Frauen haben den natürlichen Verkehr verlassen mit dem Mann und sind mit Begierde zu Frauen entbrannt und schänden ihren eigenen Körper. So, das heißt, das, was wir heute erleben, ist die Ursache davon, ist, dass der Mensch sich geweigert hat, Gott als Gott anzuerkennen, sich vor ihm zu beugen und ihn anzubeten. Deshalb hat Gott den Menschen dahingegeben, um in schändlichen Begierden den eigenen Leib zu schänden. Amen. Das ist der humanistische Geist. Das kommt aus dem alten Griechenland, da war das alles da. So, und ist das, wo wir leben. Das heißt, dieses Unnatürliche ist schon ein Gericht Gottes. Warum? Kommen wir wieder zurück. Wozu hat Gott den Menschen berufen? Seid fruchtbar und mehret euch. Und wer möchte nicht, dass der Mensch fruchtbar ist und sich mehrt? Satan. Deshalb verführt er den Menschen, Gott nicht anzubeten. Wenn du Gott anbetest, bringst du Frucht. Wenn der Mensch sich weigert, Gott anzubeten, bringt er keine Frucht. Und was betet der Mensch an, wenn er Gott nicht anbetet? Steht alles in Römer. Ich rede einfach so, wie der Geist mich führt. Ich habe es gar nicht in meinen Unterlagen. Aber du liest dort tatsächlich, der Mensch weigert sich, Gott anzubeten, aber in unserem Herzen als Mensch ist etwas enthalten, dass wir Gott anbeten. Wir sind als sein Gegenüber geschaffen, dass wir Gemeinschaft mit ihm suchen, dass wir ein höheres Wesen anbeten, was wir verehren. Und der Mensch weigert sich anzubeten und wendet sich stattdessen anderen Dingen zu und betet sich selbst an. Macht sich ein Bild eines Tieres oder eines Menschen oder einer Sache und fällt vor diesen Dingen nieder und betet es an. Ein Mensch, jeder Mensch betet an. Entweder Gott, er beugt sich in Demut, beugt sich vor ihm, betet Gott an und bringt Frucht. Oder er beugt sich vor einem Götze, und wenn es der Mensch selbst ist, das ist der Götze in Deutschland, Humanismus, der Mensch betet sich selbst an, sieht sich selbst als Gott. Und deswegen hat das Evangelium etwas schwerer hier in der westlichen Welt, wie die afrikanischen oder aus den dritten Weltländern asiatischen also Geschwister, Apostel und Propheten sagen. Wir haben die Werke des Teufels. In Afrika beten sie die Geister an und Dämonenanbetung und so weiter und so fort. Wir haben die Werke des Teufels, aber ihr in Deutschland und in der westlichen Welt, ihr habt die Natur, den Charakter des Teufels. Und was ist der Charakter und die Natur des Teufels? Unabhängigkeit, Stolz und Rebellion. Ich lebe unabhängig von meinem Schöpfer. Ich mache, was ich will. Ich selbst will Gott sein. Ich bete mich an. Und ich rebelliere gegen Gott und seine Gebote. Das ist das, was wir in der Gesellschaft erleben. Nicht nur dort. Und als Folge kommt das Gericht. Und das Gericht ist Unfruchtbarkeit. Denn Frau und Frau zusammen bringen im Natürlichen keine Frucht. Genauso ein Mensch, der sich beugt vor Götzen, bringt geistig keine Frucht. Für Gott. Und das ist das, was Satan will. Denn alle Menschen, die sich nicht vor Gott beugen und ihn anbeten, wie wir es heute gemacht haben, und in ihrem täglichen Leben anbeten. Und wie beten wir Gott an in unserem täglichen Leben? Mit dem Herzen durch Gehorsam. Simone hat heute in der Begrüßung die Stelle vorgelesen. Bleibt in meiner Liebe, sagt Gott der Vater. Ich bin die Liebe in Person. Bleibt in meiner Liebe, weil ich die Liebe bin. Und Jesus sagt, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin, so haltet meine Gebote, dass ihr in der Liebe des Vaters in meiner Liebe bleibt. Das heißt, durch Gehorsam aus Liebe bete ich Gott an. Im Hebräischen, das Wort für Anbetung, im Alten Testament, immer wenn dort steht Anbetung, heißt das nicht, ich singe ein langsames Lied und sage Gott, ich liebe dich und ich bete dich an. Ist alles richtig, ist nichts Falsches dran. Aber im Hebräischen, das Wort für Anbetung ist eine Herzenshaltung, die sich im Körper ausdrückt, durch den Körper ausdrückt. Das heißt, Anbetung im Hebräischen zu Deutsch wörtlich übersetzt heißt, sich hinknien, sich hinwerfen, flach auf dem Boden liegen vor einer höheren Person oder vor einer höheren Macht, um ihm dadurch Ehrerbietung zu zeigen. Amen. Und diese Haltung war bei den Juden drin. Denn wir lesen das in den Evangelien, dass Menschen zu Jesus gekommen sind. Sie haben ihn als Gottes Sohn erkannt, als den Messias, als jemanden, der nicht irdisch war, der war göttlich. Und haben ihm ihre Ehrerbietung gezeigt, indem sie vor Jesus niedergefallen sind und haben den Saum seines Gewandes berührt, heile mich, Herr, oder rühre mich an, haben ihm ihre Dankbarkeit und Ehrerbietung erwiesen, indem sie sich niedergeworfen haben. Wisst ihr, was das heißt? Es ist ein Zeichen deiner inneren Haltung, deines Körpers, dass du dich demütigst und dass dein Stolz zerbrochen ist. Dass du nicht selbst Gott bist, sondern dass du dich diesem Wesen, also Gott, ich rede jetzt von Gott, als Kind Gottes, als Geschöpf vollkommen auslieferst, in seine Hand gibst und ihn anbetest, wer er ist. Amen. Darum geht es bei Anbetung. Und dann kann man das mit Worte und Lieder ausdrücken. Aber es muss diese Herzenshaltung da sein, damit das Wort, was wir singen oder sprechen, du kannst, wenn du zu Hause anbetest und du kannst nicht singen, kein Problem, sing in Sprachen, das geht immer. Oder du formulierst das mit Worten. Gott schaut immer das Herz an. Und er hat das Volk Israel so oft ermahnt und hat zu ihnen gesagt, ihr betet mich an mit euren Lippen, aber euer Herz ist weit weg und die Gedanken, wenn ihr mich anbetet. Und das ist die, habe ich mal von einem sehr guten Bibellehrer gehört, das ist die Definition Gottes für Religion. In der Gemeinde, im Volk Gottes. Religiosität in der Gemeinde, im Volk Gottes. Nicht draußen die zig Millionen Religionen, die sind sowieso alle vom Satan geboren. Aber in der Gemeinde, weil es geht ums Volk Gottes, das alte Bundesvolk. Und wir sollen lernen, dass wir nicht dieselben Fehler machen wie das alte Bundesvolk. Sie haben Gott angebetet, haben gesungen, mit ihren Lippen waren sie dabei, die Psalmen und was alles gibt, aber ihr Herz war weit weg. Das heißt, Gott schaut in das Herz. Und so sollen wir ihn von Herzen anbeten, und dann bringen wir Frucht. Amen. Und wer sich nicht vor Gott demütigt und ihn nicht anerkennt und nicht anbetet, betet einen Götzen an. Und hinter jedem Götzenbild steht Satan selbst. Ein Dämon, gefallener Engel, aber letztendlich wird all diese Anbetung, die ein Mensch empfängt oder ein Götzenbild oder ein, was du dir selber als Götze aufgerichtet hast, geht alles zu Satan. Es bündelt sich und kommt alles zu ihm. Weil Satan ist so eifersüchtig auf Gott, hat er nur eine Sehnsucht, eine Leidenschaft. Er will angebetet werden. Und er hat es zu Jesus gesagt in der Wüste, ich gebe dir das, die ganze Erde, hat ihm alles gezeigt in der Vision, ich gebe dir alle Reiche dieser Erde, mach einen Shortcut, mach eine Abkürzung. Du musst nicht ans Kreuz gehen, ich gebe dir die Menschheit und die ganze Erde mit einer Bedingung. Du musst vor mir niederfallen und mich anbeten. Satan versteht das Anbeten Jesus sollte vor ihm niederfallen und Satan anbeten. Dann würde er ihm diese ganze Erde geben. Das Interessante dabei ist, dass Jesus das anerkannt hat, dass diese jetzige Erde und die Menschen unter der Herrschaft des Satans stehen und ihm gehören. Jesus hat es nie konfrontiert, hat es akzeptiert, es ist so. Weil der erste Adam diese Herrschaft, die Gott ihm gegeben hat, an Satan abgegeben hat. Deswegen heißt er der Fürst dieser Welt. Alles, was du siehst an Statuen, Götzenstatuen, sei es bei den Hindus, bei den Buddhisten, alles, was du bei der katholischen Kirche, dir Marienstatuen, hinter all diesen heiligen Bildern, hinter all diesen Dingen steht ein Dämon. Oder in diesen Statuen. Oder manifestiert sich auch. Aber diese Anbetung kommt alles zu Satan. Und wir leben in einer Zeit, müssen wir jetzt reinschauen. Weil das Ziel Satans ist letztendlich, angebetet zu werden. Er weiß, dass seine Zeit zu Ende geht. So, und er schafft jetzt erst einmal eine Einheitsreligion, Welteinheitsreligion. Alles wird aufeinander runtergefahren, das ist sein Ziel, lest mal unter Schrift. Weil wenn du nicht Jesus als den einzigen Weg anerkennst und anbetest und den Vater im Himmel, betest du Satan an. Auch wenn du dich Christ nennst. Ein Christ, der Maria anbetet, betet nicht Gott an, betet einen Götzen an. Und betet letztendlich Dämonen an. Und mit Götzendienern sollst du keine Gemeinschaft haben. Durch diese Welteinheitsreligion, durch den falschen Propheten, es ist alles am Arbeiten, wird Satan angebetet. Die Hure, Babylon, Offenbarung 17, 18. Aber dann sorgen die 10 Könige, die 10 Weltreiche hervorbringen, alles schon im Untergrund am Arbeiten, diese 10 Könige werden die Hure, die Welteinheitsreligion, vernichten. Und dann kommt das hervor, was Satan schon seit 6000 Jahren wollte. Der Antichrist sitzt im Tempel, im neu gebauten Tempel in Jerusalem. Er sitzt dort drin und der Antichrist ist praktisch ein Mensch. Das ist ein Hybrid, wo Satan in einem Menschen wohnt. Das steht alles in der Offenbarung. Der Satan gab ihm seine Macht und sein Reich und alles. Der Drache. Und dann sitzt dieser Mensch, in dem Satan wohnt, im Tempel und alle Welt müssen ihn anbeten. Und der falsche Prophet lässt Feuer vom Himmel fallen, macht alle Zeichen und Wunder, schafft ein Bildnis dieses Antichristen, was sprechen kann. KI. Kein Problem mehr heutzutage. Sprechendes Bild. Damals unvorstellbar. Mit KI alles no problem. So. Und dieses Bild spricht. Und der falsche Prophet sorgt dafür, dass alle Menschen auf der gesamten Erde, alle, vom Nordpol bis zum Südpol, von Neuseeland bis Feuerland, alle Menschen müssen diesen anbeten, sich niederwerfen und anbeten. Das siehst du, was Satan eigentlich will. Und jeder, der sich weigert, das Tier anzubeten und die Zahl anzunehmen, Kopf kürzer. Darauf läuft das alles raus. Gut, zurück. Weil der Mensch ist berufen, Gott anzubeten. Wenn wir ihn anbeten, wenn wir uns in Demut vor ihm beugen, jetzt hier auf dieser Erde, bringen wir Frucht und wir sind unter seinem Schutz. Im 1. Johannes 5, ich glaube Vers 18 steht, wir, Geliebte, wir sind von Gott, aber die ganze Welt liegt im Bösen oder ist in der Macht des Bösen. Das heißt, du und ich, alle Kinder Gottes, sind von Gott hier auf dieser Welt und alles andere ist unter der Herrschaft des Bösen. Alle anderen Menschen, alle Systeme dieser Welt, alles ist unter der Herrschaft des Bösen. Aber du bist als ein Licht in der Finsternis gesetzt. Und du betest Gott an und dein Vater schützt dich. Und er schafft es, dass du Frucht bringst hier auf dieser Erde. Amen. Frucht. Zurück zu dem Bäumchen. Es bringt so viel Samen hervor. Und das möchte Gott, dass es geschieht. Auch in unserem Leben. Gott möchte Frucht sehen. Frucht. Dazu hat er uns geschaffen, dazu hat er die Schöpfung geschaffen. Und wenn du das Gleichnis kennst von den anvertrauten Talenten, weißt du, dass wir eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, was unsere Frucht ist, die wir auf dieser Erde für ihn hervorgebracht haben. Um wieder einen Grundsatz zu prägen, Frucht kommt aus Beziehung. Auch in der Schöpfung ist so, es muss was Männliches, Weibliches zusammenkommen und dann kommt Frucht. 30, 60, 100, es kommt viel Frucht hervor. Und genauso ist es, das hat Gott im Sichtbaren hineingelegt, genauso können wir im Geistlichen nur Frucht hervorbringen, wenn wir eine enge Beziehung haben mit Christus, mit Jesus. Eine enge Beziehung mit Jesus Christus kommt automatisch Frucht. Weinstock, Rebe hat Jesus selber das Beispiel gesetzt. Amen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und eine Rebe, die keine Frucht hervorbringt, sagt Jesus sogar, sie wird von meinem Vater, dem Weingärtner, abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Vom Weinstock abgeschnitten, nicht vom Dornbusch. Das heißt, diese Thematik, die Paulus hier angeschnitten hat, ein Diener zu sein und ein treuer Verwalter. Hat etwas mit Beziehung zu tun. An erster Stelle und an letzter Stelle. Denn Jesus sagt selbst, ich bin das Alpha und das Omega. Dort hört das Ganze, beginnt das Ganze und so hört das Ganze auf. So beginnt deine Bibel von lasst uns Menschen machen. Gott spricht in der Mehrzahl, der erste Beleg, dass Gott nicht nur einer ist. Ich habe euch das schon mal erklärt aus dem hebräischen Wort für Gott. Elohim ist die Mehrzahl, Eloha ist die Einzahl. Im Hebräischen, im Alten Testament steht Eloha fast ganz selten. Meistens steht dort, wenn Gott dort steht, Elohim ist die Mehrzahl. Also der Vater und der Sohn, Heiligen Geist, Elohim im Hebräischen, sprachen, lasst uns Menschen machen in unser Ebenbild, damit wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Und das Erste, was sie hervorbringen sollen, Frucht. Und darum geht es bei der Dienstbarkeit und bei der Verwaltung. Und ich komme nochmal zurück, deine Berufung, die Gott dir gegeben hat, wenn du treu in diesen Wegen, in den Willen Gottes gehst, wenn du nach seinem Willen fragst, ihn suchst, nach seinem Willen fragst, wird er dir immer, immer seinen Willen mitteilen. Immer. Weil Gott möchte viel mehr wie du, dass du in seinem vollkommenen Willen gehst. Weil der sicherste Platz auf diesem Planeten ist, im Willen Gottes zu sein. Manche wandern dann aus in verschiedene Länder, um hier diesem zu entgehen. Na, guck mal, wo es überall kracht jetzt, wisst ihr? In Hochhäusern in Kuwait, in Versicherungszentrum, in Hochhaus in Kuwait hat es erst gestern Nacht eingeschlagen. Dann marschiert man so in der Drohne rein, hier, da und dort, du bist nirgendwo mehr sicher. Außer im Willen Gottes. Amen. Weil wenn wir uns im Willen Gottes bewegen, auch in Deutschland, kannst gerne hierbleiben, dann sind wir in Sicherheit. weil Gott über seinen Kindern wacht, die in seinem Willen gehen. Amen. So, und deine Berufung hier auf dieser Erde beginnt hier. Und du bist ein Diener und aus der Dienstbereitschaft kommt dann die Berufung. Wer sich im Dienen bewährt hat, den setzt Gott in seine Berufung. Und diese Berufung, das, was Gott dir gegeben hat, musst du verwalten als ein treuer Verwalter. Und deswegen sagt Paulus in Vers 2, Gott erwartet nur eins von uns, von einem Verwalter, dass wir treu sind. Ich habe letztes Mal die ganze Definition gebracht, treu, glaubwürdig, vertrauenswürdig. Das erwartet Gott von dir, dass du mit dem, was er dir gegeben hat, einfach täglich treu umgehst. Und das beginnt und endet mit der Beziehung zu ihm. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Amen. Im Natürlichen ist es auch so, wenn ein Ehepaar verheiratet ist und sie haben bloß eine Gütergemeinschaft, aber es kommt nicht zu dem, was das Wort sagt, dass sie eines Fleisches sind, kommt keine Frucht hervor. Genauso ist es mit einem Christen, der Jesus angenommen hat, sich taufen lassen, im Geist getauft, alles, aber keine Gemeinschaft hat mit ihm, kommt keine Frucht hervor. Deine Berufung ist so wichtig, weil diese Berufung Gottes beginnt hier auf dieser Erde. Sie geht 70, 80, 90 Jahre. Ja, dein Vater ist jetzt 91 und deine Mutter ist ja noch älter, bei 100. So, je nachdem, wie lange der Herr dich hier lässt, lebe in deiner Berufung treu. Aber in dem Moment, wo du von dieser Erde gehst, auch wenn du 120 wirst wie Mose, geht deine Berufung auf der anderen Seite weiter. Weil manche fragen sich, was mache ich denn im Himmel? Du bringst Gottesdienst dar, steht in der Offenbarung 22. Du bringst priesterlichen dar, Gottesdienst Gott dar. Ja, Anbetung, das geht, Anbetung geht weiter. Du hast noch viel höhere Dimension. Du siehst Gott von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist alles im Glauben. Lass dein Herz aber bei ihm sein, während du ihn hier auf der Erde anbetest. Und lass dein Herz, deine Gedanken und deine Lippen in Übereinstimmung sein. Dann kommt Anbetung an. Ansonsten ist bloß leerer Rauch. Und deine Berufung geht dort weiter, für den, der auf dieser Erde treu war. Was hat Jesus gesagt in Lukas 16, Vers 10. Lukas 16, Vers 10, dort steht, wer im Geringsten treu ist, wird auch im Großen treu sein. Wer im Kleinsten, Geringsten ungerecht ist, wird auch im Größten ungerecht sein. Das heißt, wenn du jetzt heute mit dem Kleinen, was du erkannt hast von deiner Berufung, von der Gemeinschaft mit Gott, wenn du mit den kleinen Dingen täglich treu bist, wirst du wachsen. Und Gott beurteilt uns nicht nach der Menge, sondern nach unserer Treue. Weil hier steht ja bei Paulus, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Das heißt, wenn du täglich treu bist, wenn du dich deine 120 Jahre auf dieser Erde bewährt hast, treu geblieben bist bis zum Schluss, wird Gott dich in der anderen Welt, in der zukünftigen Welt, die ewig wert, über viel setzen. Er wird dir viel anvertrauen. Weil du bist ja ein Königskind. Und seinen Kindern, den reifen Söhnen, gibt er ein Erbteil, auch im Himmel. Das heißt, deine Berufung geht im Himmel weiter. Ein Christ aber, der auf dieser Erde nicht das beachtet, was Paulus sagt und das gesamte Wort Gottes. Es denkt, ich schaffe es gerade so in den Himmel, aber ich lebe hier auf der Erde, mach was ich will. Meine Berufung ist mir vollkommen egal. Hauptsache, ich lebe mein Leben hier und mache mir es schön. Dann wirst du dich wundern auf der anderen Seite, weil du mit dem Kleinen, was Gott dir gegeben hat, vielleicht bist du auch mit deiner Berufung nicht zufrieden. Sagst, oh, ich will da, zu uns sind schon Leute kommen, ich bin der große Apostel. Ich dachte, oh, du liebe Zeit. Und Erden, ganz unten dienen, Klo putzen. Wenn dich da bewährt hast, Rasenmähen. Gott schaut auf das Praktische. Wenn du dich im Praktischen bewährst, wird er dich im Geistigen weitersetzen. Es gibt Abgänger von Bibelschulen, die sind so hochgeistlich mit ihren Aktenkoffer, oder jetzt gibt es eine Laptoptasche, dass sie sich nicht würdig fühlen, die Finger schmutzig zu machen. Wenn du sowas denkst, dann bist du der Geringste im Reich der Himmel. Der Größte im Reich der Himmel ist ein Diener, dass sich die Hände dreckig macht. Jesus hatte schwielige Hände. Zimmermann. Eigentlich sein Beruf, die Berufsbezeichnung war nicht nur Zimmermann, das heißt Bauhandwerker in Israel, die waren nicht ganz so getrennt. Die haben Möbel gezimmert, die haben Häuser gebaut, die waren Maurer, Putzer und das waren Allrounder. Der hatte schwierige, so richtig Schwielen an den Händen. War aber der Gottessohn, hat es eigentlich gar nicht nötig gehabt. Ist ein Vorbild. Sei ein Diener und sei treu in den kleinsten Dingen. Und Gott wird dich in seiner Welt, wenn du treu warst mit dem Geringsten, über viel setzen. Amen. Er prüft dich dein ganzes Leben lang. Prüft er deine Treue. Steht doch hier. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Und was sagt Jesus? Recht zu, du treuer und guter Knecht. Geh ein zur Freude meines Herrn. Amen. Sei einfach treu in dem, was Gott dir gegeben hat. Suche ihn über alles andere in deinem Leben. Suche ihn, um deine Berufung herauszufinden. Dann kannst du das vom Prophet und geistlichen Leiter bestätigen lassen, aber Gott spricht in erster Linie zu dir. Und lebe in der Berufung. Sei mit dem Geringsten treu. Amen. Aber das geht nur aus einer Beziehung. So, ein Haushalter, ein Verwalter ist jemand, der die Belange eines anderen Haushaltes, eines Besitzers, eines Eigentümers verwaltet und verteilt. Er ist vom Eigentümer eingesetzt. Dieser vertraut ihm sein Eigentum an zur Verwaltung und zur Verteilung. Der Eigentümer überträgt dem Verwalter die Verantwortung, die Angelegenheiten in seinem Interesse zu regeln. Er vertraut dem Verwalter und der Verwalter muss Rechenschaft ablegen. Letztes Mal haben wir weiter damit gearbeitet, mit der Thematik Verwalter von den Geheimnissen Gottes. Wir haben uns ein Geheimnis Gottes angeschaut, dass wir in das Volk Israel eingepfropft sind. Und beziehungsweise Teilhaber sind der ganzen Segnung und des jüdischen Messias teilhaftig geworden sind. Was hat uns dort reingebracht aus Juden und Heiden? Das Kreuz. Wenn wir um Verwalterschaft reden, von Verwalterschaft reden und um Treue und diese ganzen Dinge, dort ist das Geheimnis Gottes, ist das Kreuz. Und dieses Kreuz müssen wir täglich anwenden in Treue. Weil nur durch das Kreuz kommt Leben. Amen. Das Kreuz ist das größte Geheimnis Gottes und es ist gleichzeitig das Zeichen für das alte Bundesvolk vor die Beschneidung und das Zeichen für das neue Bundesvolk, dass du zu Gottes Volk gehörst, ist ebenso die Beschneidung. Aber nicht am Körper, sondern am Herzen. Ja, habe ich ausführlich darüber gesprochen aus dem Römer 2:29, denn der ist ein Jude oder der ist ein Nachfolger Jesu, der es nicht äußerlich ist, sondern am Herzen beschnitten. Was muss am Herzen beschnitten werden? Diese alte Natur. Die muss vollkommen abgetrennt werden. Das alte Wesen. Der alte Adam, der erste Adam und hier ist Christus. Dazwischen ist das Kreuz. Das Kreuz muss uns abtrennen von den alten Mustern, wo wir gesagt haben, ich bin selbst Gott und ich bestimme, was gut und böse ist. Und meine Natur ist geprägt von der Natur Satans. Das Kreuz hat mich davon befreit und jetzt bin ich in Christus. Und in Christus gibt es nicht mehr Jude noch Grieche oder Deutsche oder Afghanen oder wo sie auch immer herkommen. Wir sind alle eins in Christus. Amen. Oder Mann und Frau, ne? Diese Unterschiede gibt es nicht mehr in ihm. Aber was hat uns getrennt von der alten Natur, ist das Kreuz. Das ist eine Botschaft, die die Apostel gepredigt haben, von Anfang bis zum Ende. Das ist die Botschaft, die du heute kaum noch hörst. Weil diese Botschaft der natürliche, seelische Mensch nicht hören will. Weil es bedeutet Tod. Kreuz ist Tod. Und kein Mensch will sich selbst sterben. Will an dieser alten, sündhaften Natur, ich mache, was ich will. Ich will es, dass mir es gut geht. Ich ordne mich doch meinen Gott nicht unter. Mit meinem Mund schon, aber mit meinen Taten nicht. Das Kreuz schneidet, bis nichts mehr vom Alten am Leben ist. Und das ist das Zeichen des wahren Gottes, Bundesvolkes. Das ist das Zeichen des neuen Bundes. Und heute wird auch viel über den neuen Bund geredet, aber nicht über das Zeichen. Und diejenigen, der größte Segen ist das Kreuz. Wenn du das einmal erkannt hast, dass das, was du festhalten willst, dir den Tod bringt, das, was du abtrennen musst und du lässt es hinter dir, was vor dir liegt in Christus, dir das Leben bringt. Hier oben muss sich was verändern und hier drin umdenken. Wir müssen lernen, diesen Preis der Nachfolge zu bezahlen. Und da sagst du, okay, ich habe das nirgendwo gelesen, nirgendwo gehört, dass die Beschneidung durch das Kreuz das Zeichen des neuen Bundesvolkes ist. Ich gehe sogar noch weiter. Ich sage, das ist das Zeichen der Braut von Jesus Christus. Das ist das Merkmal all derjenigen, als allen Denominationen. Jesus hat irgendwo immer seine Braut irgendwo. Aber alle haben ein Merkmal, dass sie beschnitten sind im Herzen. Und diejenigen gehören zu Jesus Christus. Und diejenigen sind bereit, wenn er kommt, und nur diejenigen nimmt er mit. Weil wenn du nicht beschnitten bist und in Christus bist, durch das Kreuz abgelegt, in ihm, und du bist noch halb in der Welt in deiner alten Natur, kann er dich nicht mitnehmen. Du hast dich nicht voll entschieden, seine Braut zu sein. Die Braut verlässt das Vorderhaus, das Alte. Und wird Teil des Bräutigams, verbindet sich vollkommen mit ihm. Amen. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden dann zu einer Einheit. Wo steht das, dass die Christus angehören, das Merkmal der Beschneidung, also des Kreuzes haben, dass sie abgetrennt sind von den alten Dingen? Ganz einfach, Galater und Galater 5. Galater 3, Vers 29. Davor steht, dass wir alle in Christus sind. Und dann steht Vers 29, wenn ihr aber dem Christus angehört, wenn ihr in ihm seid und er in euch, so seid ihr Abrahams Same und Erben. Das ist das, was wir letztes Mal gesagt haben. Und jetzt gehen wir in Kapitel 5, genau. 5, Vers 24 ist das. Die aber dem Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden und Lüsten. Das heißt, wenn du Christus angehörst, hat das Kreuz seine Arbeit getan. Und das ist das Zeichen derer, die ihm tatsächlich angehören, die sind im Herzen beschnitten. Und hier steht, sie gehören ihm, denn sie haben das Fleisch. Das heißt, die alte, sündhafte Natur, dieses rebellische Eigenwesen, gekreuzigt, in den Tod gegeben, täglich, samt den Leidenschaften, Lüsten und Begierden. Und was ist die größte Leidenschaft und Lust eines Menschen? Du denkst an bestimmte Dinge jetzt, schon. Aber die größte Leidenschaft und Lust eines Menschen ist, ich will selbst Gott sein. Stolz. Und das muss zerbrochen werden. Das muss sterben, bis nichts mehr davon übrig ist. Weil dem Stolzen widersteht sogar Gott. Und dem Demütigen gibt Gott Gnade. Ich bete das für mich und bei manchen Menschen, wo ich das sehe, sage ich, Herr, brich den Stolz, dass die Person frei wird. Brich es bei mir. Bete es über dein Leben. Herr, brich den Stolz in mir. Denn wir als hier auf dieser Seite, wir als Menschen haben uns angewöhnt, ein wunderschönes Bild von uns zu haben. Wie gut und wie fromm und wie nett und wie lieb wir eigentlich sind. Selbstwert. Du baust ein Bild von dir selbst. Wie nett du bist und wie alles gut läuft und so. Lass mal Gott reinleuchten, deinen Vater in seiner Liebe, und lass dir mal zeigen, aber nur stückweise, dass du es aushältst, wie er dich sieht. Er sieht die Abgründe deiner Seele. Er sieht die tiefen Gedanken deines Herzens. Er sieht die Dinge, die du nie wahrhaben willst. Dieser Stolz, diese Rebellion, die sich jetzt mal entlädt, wenn irgendwelche Dinge sind. Unbewusst läuft, es sind Mechanismen, die in dir ablaufen. Lass ihn mal reinleuchten und sag, Vater, das gebe ich in den Tod, in Christus. Christus ist dafür gestorben, ich bin frei. Ich will dir angehören, Jesus, ich will mit diesen Dingen nichts mehr zu tun haben. Sei ein Verwalter des neuen Lebens in Christus. Amen. Die Christus angehören, die haben dieses Merkmal. Lass dir von niemandem was anderes einreden. Das ist das Wort Gottes. Und nur zu diesem steht Gott. Was die Menschen heute draus gemacht haben, teilweise, ist verführerisch. Es kommt alles aus dieser Natur. Seelisch, religiös. Ja, kein Kreuz. Ich meine es jetzt nicht. Das ist Freiheit. Du kommst an der Freiheit und du bleibst der Freiheit. Aber wende es an. Hab keine Furcht davor. Das nächste Geheimnis, über das wir sprechen wollen, weil wir sind treuer Verwalter der Geheimnisse Gottes und Geheimnisse sollen sichtbar gemacht werden. Wir haben es letztes Mal, alles ausführlich erklärt aus Epheser 3, wo Paulus schreibt, dass diese Geheimnisse den Mächten und Gewalten, den Engeln und den Dämonen, gefallenen Engeln und Satan selbst geoffenbart werden durch die Gemeinde, nämlich die Weisheit Gottes. Das heißt, dein Leben, nicht nur was du nach außen hin gibst, sondern auch deine Gedanken, das, was in deinem Inneren abgeht, gibt ein Zeugnis der unsichtbaren Welt, die um uns herum ist. Daher hier, die unsichtbare Welt ist voll von Engeln. Hier sind Massen Engel hier, viele. Sind aber auch Dämonen da. Ich hoffe nicht hier drin, müssen wir sie austreiben. Aber draußen sind sie auf jeden Fall. Viele, 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 viele Größen, Kategorien, alles da. Und dein Leben gibt ihnen Zeugnis. Und Gott möchte, dass du ein treuer Verwalter seiner Geheimnisse bist. Und das größte Geheimnis ist das Kreuz. Dass du ein Verwalter des Kreuzes bist, des Geheimnisses Gottes in Christus und den Mächten und Gewalten, nicht nur den Menschen draußen, sondern den Mächten und Gewalten zeigst, was Gott in einem Menschen vollbringt. Andersrum gesagt, ein Mensch, ob er sich Christ nennt oder nicht Christ, ist vollkommen, die Dämonen interessiert das nicht. Wenn die Natur Satans sehen in einem Menschen, nämlich das ungekreuzigste Fleisch, haben sie ein legales Anrecht, in diesen Menschen zu wirken und durch diesen Menschen zu wirken. Sie fühlen sich dort zu Hause. Sie fühlen sich dort eingeladen. Da steht nämlich ein Schild dran an so einem Menschen, Christ oder nicht Christ, Wohnung zu vermieten. Umsonst. Das erzählt jetzt, lest nach, hat Paulus schon geschrieben, Epheser 4, Vers 27, gebt dem Teufel keine Wohnung. nämlich gar keinen Raum. So, das heißt, wenn wir alles, was wir nicht durch das Geheimnis Gottes gekreuzigt haben, gibt dem Teufel ein legales Anrecht, weil er wirkt auf dieser Seite, auch in einem Christen zu arbeiten und ihn und sein Umfeld zu zerstören und ihn als ein Gefäß zu nutzen, um zu wirken. Es gibt heutzutage in Amerika, gibt es auch hier, ich habe es bei einer Gemeinde gehört, die beim Terry mit hier war, der Pastor, sagte, wo Terry dort war, waren viele Gäste da, haben sich zwei Hexen mit eingeschlichen. Und die eine Hexe ist dem Terry immer hinterher. Saß da vorne, hat die vorne gesessen, hinter ihm. Ist dahinter gegangen, während Lobpreis, wollte hinten beten, hat sich in die letzte Reihe gesetzt. Und dann ist er raus und hat draußen gebetet, die Mächte gebunden, ist rein, dann konnte er predigen. Das heißt, in Amerika ist es noch mehr gang und gäbe, dass Hexen sich einschleichen in Gemeinden. Ein normaler Mensch, normale Frau, normaler Mann. Aber in ihnen sind Dämonen. Und die versuchen, dort ihr Unwesen zu treiben, ihren Einfluss weiterzugeben. Wachsam, Unterscheidung. Traut nicht jeden Geist. Ich habe das in Chemnitz damals miterlebt, Anfang der 90er Jahre waren starke Zeiten in der Lutherkirche damals, die Seelsorgekonferenzen. Da habe ich erstmal die Liebe Gottes gespürt, hat Hesselbord gepredigt und Gary Kerr war sehr gut. Maria Brehans waren die Größen dabei. War eine richtig gute Zeit. Hesselbord, Christoph hat dort über Befreiung gesprochen und dann ging es dort echt zur Sache. Und er sagt, dort oben auf deinem Bohrer sitzt eine Hexe. Gott hat es mir gezeigt. Und die ist dann gegangen. Und wir saßen an der Seite, Kirchenschiff. Und plötzlich, ich weiß nicht, wer da vorne dran war mit Predigen, war eine andere Veranstaltung, kam da und da saß ein Mann neben uns. Da war wie eingeschlafen. Du würdest denken, okay, da ist mal eingenickt. Sollte man nicht in der Versammlung, bloß mal als Hinweis. Aber der Christoph Hesselbord schoss an uns vorbei, hat den schlafenden jungen Mann von seinem Sitz gerissen. Ich meine, das ist eine sanfte Person eigentlich. Aber diesmal war, bei solchen Mächten musst du radikal sein. Darfst du nicht lieb sein. So, da hat er vom Sitz runtergerissen, angesackt, die Seitentür aufgemacht von der Kirche, rausgesteckt und sagt, du kommst nie wieder. Weil, ja, ihr Lieben, das ist Ordnerdienst übrigens. Und weil das in diesem Menschen, was hat er gemacht? Wir saßen daneben, wir waren noch jung im Glauben. Der hat meditiert. Der hat nicht geschlafen, der hatte Augen zu, der hat die Geister gechannelt. Und hat dort als Medium diese Geister freigesetzt in dieser Versammlung. Die sollten dort die Versammlung blockieren. Licht und Finsternis, ihr Lieben, weckt auf, ist ein Kampf. Aber genauso, ich rede das von Hexen, so diese Dinge, aber genauso kann das sein, dass in einem Gläubigen in einer Gemeinde, der nicht diese Dinge des Fleisches, alle, also die wichtigsten Dinge gekreuzigt hat, der Teufel in der Raum hat, du sitzt hier und diese Dämonen genau durch dich ja Einfluss auswirken können. Ich sage nicht, dass es so ist, ihr seid alle durchrepariert, aber es kann durchaus sein, dass wenn wir dem Teufel Raum geben, dass er den Raum nutzt. Deswegen ist das Kreuz so wichtig. Schreibt auf Galater 2,20, den Vers proklamiere ich jeden Morgen. Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr länger lebe ich. Was meint das Ich? Das alte Ich, ohne Christus. Nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das Kreuz trennt mich von dem Alten, trennt mich von Satan, trennt mich von dieser alten Natur, trennt mich von diesem Wesen, was unter dem Gericht Gottes steht. Und jetzt, Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt in diesem Körper lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat. Und das ist die Verwalterschaft. Du musst das größte Geheimnis, was Gott von Menschengedenken an verborgen hatte, aber dann durch die Apostel und Propheten, durch Christus offenbar wurde, liest du in Kolosser 1, 27. Und das ist genau das, was ich am Galaterbrief erwähnt. Ich nenne dir nochmal die Stelle, die kennt ihr alle, aber das ist das Geheimnis Gottes, was er uns anvertraut hat, dass wir in Dienstbereitschaft und als treue Verwalter treu verwalten sollen. Weil dieses Geheimnis durch dich und mich allen Menschen offenbar wird und der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Gott möchte dieses wunderbare Geheimnis, für das er das Blut seines oder Leben seines Sohnes bezahlt hat, möchte, dass dieses Geheimnis durch dich und mich auf dieser Erde offenbar wird. Und das sollten wir treu verwalten. Und was lesen wir hier in Kolosser 1? Ab Vers 26, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Welt, wir sind ja Verwalter des Geheimnisse Gottes, das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Das ist ein Geheimnis, was verborgen war. Gott im Menschen. Christus in uns. Gott hatte den Menschen geschaffen als ein Gegenüber. Aber Adam und Eva waren, Gott war nicht in ihnen. Sie waren Geist, im Geist verbunden mit Gott. Die erste Schöpfung ist gefallen. Aber das Kreuz, dieses Geheimnis Gottes, das Kreuz hat es tatsächlich geschafft, um uns Menschen einen Weg zu bereiten und die Möglichkeit, dass unsere Herzen so gereinigt sind, dass Gott in dir wohnen kann. Amen. Deswegen bist du ein Tempel des Geistes. Und das ist ein wunderbares Geheimnis. Und jedes Mal, wenn ich da näher drüber nachdenke, fange ich an, Gott anzubeten. Offenbarung der Gnade Gottes und seiner Güte bringt dich zur Anbetung. Amen. Habe ich ja früher auch gesungen, deswegen singe ich so ein schönes Lied. Halleluja. Und dann bin ich im Geist total aufgebaut, weil dann merke ich, das sind Wahrheiten, die da sind. Warum denke ich denn mehr drüber nach? Das sind alles Tatsachen, die Gott, ein Geheimnis, was offenbart wurde. Mir wird es offenbart, dir wird es offenbart durch das Wort. Und was muss ich mit dem Wort machen? Es glauben. Das ist für mich. In mir wohnt Christus. Dieses Geheimnis Gottes soll in mir wohnen und durch mich offenbar werden. Und nur Christus in mir ist meine Hoffnung auf Herrlichkeit. Das heißt, das Leben des Christus, das, was ich hinüberbringe in die geistliche Welt, in Gottes Welt, das ist das, wer ich eigentlich bin. Das bedeutet, wie viel Christus lebt in dir. Amen. So kommst du an, dann als zu ganz kleiner Jesus oder dann als erwachsener, reifer Sohn. Gott möchte, dass wir als reife Söhne und Töchter in Christus auf der anderen Seite ankommen. Und dann lesen wir im Vers 28 und weiteren Versen mit meinen Worten mal aus Zeitgründen. Dafür hat Paulus sein Leben lang gerungen und gearbeitet, damit Christus, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist diese Verwalterschaft. Seine ganzen Predigten gingen in dieses Thema. Mir hat mal jemand, ist nicht mal hier, mal vorgeworfen, ich würde zu viel davon reden. Ich sagte, der Herr möge mich bewahren, bis zu meinem, entweder bis zur Entrückung oder, dass ich nichts anderes predige als wie Christus. Amen. Weil Christus ist das Geheimnis Gottes. Und Christus ist das Wort. In ihm sind alle Schätze in der Weisheit vollkommen. In ihm ist alles, was wir brauchen. Amen. Die Apostel haben das erkannt und gepredigt. Warum versucht man, es gibt andere Themen, die man sprechen kann, selbstverständlich, aber man muss immer zu dem Kern zurückkommen. Warum werden so viele Seitennischen bedient? weil man Christus nicht erkannt hat. Wenn du ihn einmal erkannt hast im Herzen, wer er ist, wie er ist, seine Liebe, seine Heiligkeit, sein Wesen, was er ist, du willst nichts anderes mehr. Du bist ergriffen von ihm, sagt Paulus. Und dann streckst du dich nur noch aus, was vor dir liegt. Manche Christen laufen ihren Erdenlauf so, oh Mann, das ist Religion. Paulus sagt, ich strecke mich aus nach vorne. Ich kann es gar nicht erwarten, ihn zu sehen, den Siegespreis der himmlischen Berufung, weil ich von ihm ergriffen bin. Und das geht nur über Beziehung. Das geht nicht im Alltag mal so nebenbei. Du musst ihm begegnen. Von ihm, das geht nur von Herz zu Herz. Gott hat dir alles gegeben. Christus lebt in dir durch seinen Geist. Das ist das wunderbare Geheimnis. Und wie Paulus gesagt hat, dieses Geheimnis sollst du verwalten. Du sollst es bewahren und verteilen. Das, was ein Verwalter eigentlich macht. Aber das Erste, was du erkennen musst, was war die erste Eigenschaft eines Verwalters? Ein Verwalter verwaltet das Eigentum, was ihm nicht gehört. Eines anderen. Gott hat uns nicht als Eigentum eingesetzt, sondern als Verwalter seines Eigentums, seiner Geheimnisse. Und ihr Lieben, das hat auch was mit dem, alles was mit dem Kreuz zu tun, von vorne bis hinten. Aber lass dir diesen Vers nochmal in dein Herz fallen. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Das Erste, was du erkennen musst von dem Geheimnis des Christus, ich gehöre nimmer mir selber. Ich gehöre mir nicht mehr. Hier ja. Hier konnte ich im alten Adam, Eva, konnte ich machen, was ich wollte, stand aber unter der Herrschaft des Teufels. Das Kreuz hat mich davon getrennt, ich gehöre nicht mehr Satan, das heißt, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Und die Lüge des Teufels ist, jeder Mensch draußen sagt, der Leib ist mein, ich kann bestimmen, was ich damit mache. Ob ich nun ein Kind abtreibe oder nicht, bestimme ich, es gehört mir. Der Bauch vielleicht, aber nicht das Kind. Das Geschöpf Gottes. Darüber kannst du nicht bestimmen. So haben wir doch gelebt. Und da müssen wir umdenken durch das Kreuz. Wir sind jetzt nicht mehr Eigentum unser Selbst. Also wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören Gott. Und er sagt jetzt, wo es lang geht, das ist immer das Beste. Aber das müssen wir erkennen, wir gehören nicht mehr uns selbst. Und wisst ihr was, das alleine schon diese Auswirkung, dieses Geheimnis des Christus in dir, dass du ihm gehörst, nicht mehr dir selbst, wenn du entsprechend lebst, was das für ein Zeugnis ist an die unsichtbare Welt. Die Engel sagen, Mann, das ist ja himmlisch auf der Erde. Im Himmel leben sie in der Herrlichkeit Gottes, aber die leben ja hier in der Finsternis und leben den Charakter des Christus. Weißt du, wie viel Ehre du deinem Vater gibst? Wir sind berufen, Gott zu verherrlichen, ihm Ehre zu geben, wenn du alleine das lebst. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern ich frage ihn in meinen Entscheidungen und er wird mich leiten auf rechten Weg. Na, Sprüche steht das, verlass dich von ganzem Herzen auf den Herrn, nicht auf deinen Verstand. Gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. David hat das alles wunderbar erkannt. Oder der Schreiber dort. So, und dann geht's weiter. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib, in eurem Geist, die Gott gehören. Das heißt, wir sind erkauft durch das Blut des Sohnes Gottes, um in Christus zu sein und Christus in uns. Dass dieses Geheimnis überhaupt wirksam werden kann. Und wir sind berufen, uns Gott zu verherrlichen in unserem Körper und in unserem inneren Menschen. Und beides gehört jetzt Gott. Ist die erste Eigenschaft eines Verwalters? Er verwaltet das Eigentum und den Besitz eines anderen. Und wir gehören nicht mehr uns selbst, steht hier. Wir gehören jetzt Gott Und wir sind als Verwalter eingesetzt unseres Körpers, unserer Seele und unseres Geistes. Und Gott erwartet, dass wir treu in diesen Dingen auf dieser Erde leben. Mit seinem Eigentum treu umgehen. Und er fordert dann Rechenschaft von uns. Viele denken mit den anvertrauten Pfunden, oh, gib mir meine Missionsarbeit in Übersee, dass ich viel Frucht bringe. Alles gut, aber beginn mal im Kleinen. Wenn hier nichts verändert ist, sendet Gott dich nirgendwo hin. Um dies nochmal auf dieses Geheimnis, da werde ich abschließen, und zwar Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieses Geheimnis, was du verwalten musst, was dir Gott anvertraut hat. Du gehörst nicht mehr dir, sondern Christus. Und er lebt in dir und du bist in ihm. Das ist dieses Geheimnis, Weinstock, Rebe. Deutlicher kann man es nicht sagen wie Jesus. Und du bist jetzt nicht mehr in dem Alt, du bist jetzt in Christus. In der jüdisch-messianischen Übersetzung des Neuen Testamentes steht immer dort in eine Einheit mit dem Jeschua, mit dem Messias gebracht. Gott hat uns in eine Einheit vom alten Adam weg, in die Einheit mit Jesus, dem Messias, gebracht. Du bist jetzt vollkommen eins. Wie ein Ehepaar eins ist, so bist du im Geist eins mit Christus. Er in dir, Kolosser 1, 27 und 1. Korinther 1, Vers 30 und 31, einer meiner Lieblingsverse. Von Gott aber kommt es, dass er dich in Christus setzt. Weil manche fragen, wie sollte das sein? Wie komme ich jetzt in Christus rein? 1. Korinther 1, 30. Gottes Werk ist es. Er hat dich in Christus versetzt. Amen. Glaube es und lebe drin. Und dieses Geheimnis sollst du verwalten, nämlich dass am Ende, wenn du Rechenschaft ablegen musst vor Gott, dein Leben Christus widerspiegelt. Amen. Ist nicht kompliziert. Gott möchte von jedem von uns Christus sehen. 1:1. Das ist sein Ziel. Und das sollten wir verwalten in Geist, Seele und Leib. Und das bedeutet hier der Vers 20, Gott verherrlichen in unserem Leben, ihm die Ehre geben. Und der erste Punkt, wo du erkennen musst, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Herr, brich meinen Stolz, damit meine Demut dich verherrlicht. Ich bin ein Diener. Und ich ende damit, das ist deine neue Identität. Wer du bist in Christus. Amen. Und wenn du weißt, dass du in Christus bist, geliebt vom Vater, ich habe das letzte Mal ausführlich das erklärt, dann bist du fähig zu dienen. Weil viele, die solche Dinge erkannt haben, so, aber in der Tiefe, die fangen an, das umzusetzen, fangen an zu dienen, aber sie dienen, um sich selbst zu dienen. Ich habe das nicht nur einmal erlebt, dass Menschen viel machen, die dienen, auch andere Menschen machen das und das, aber letztendlich dienen sie sich selbst. Und bauen dadurch ihren Selbstwert auf. Sie ziehen von anderen Menschen durch ihren Dienst die Anerkennung, die wir in Christus vom Vater erhalten. Und wir dienen anderen Menschen, ohne was zurückzuerwarten. Das ist Agape, Liebe. Selbstlos. So wie Gott ist. Amen. Also, wie gesagt, ich nehme mal ein paar Sequenzen raus vom letzten Mal. Mal wiederholen. Aber du musst hier absolut musst du sicher sein, in Christus, die Liebe Gottes, was der Simon halt am Anfang sagt, ist voll für dich da. Von oben bis unten, deine Identität ist in der Liebe Gottes im Vater. Und dann kannst du ein Diener sein. Und Jesus hat uns verheißen, wenn wir hier sind, in ihm, ich bin alle Zeit bei euch, dann waren seine letzten Worte mit, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieses gegenwärtigen Zeitalters. Er ist mit dir, er ist in dir, er ist um dich, du bist in ihm. Hab keine Furcht, er ist da. Glaub es. Das größte Geheimnis Gottes ist das Kreuz. Du bist erkauft und Gott hat dich dadurch in Christus versetzt. Und Christus in dir ist deine Hoffnung auf Herrlichkeit. Und so die praktischen Schritte, wie wir Christus verwalten in uns, machen wir das nächste Mal. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, Vater, für deine unendliche Güte, deine Barmherzigkeit, deine Menschenliebe, die so unfassbar ist, Herr, dass du dich herabgebeugt hast zu einer gefallenen Schöpfung, die sich weigerte, dich anzubeten. So waren wir alle drauf. Rebellisch, selbstsüchtig und haben dich nicht angebetet, sondern uns selbst und damit den Teufel, waren unter seiner Knechtschaft. Und du hast uns Jesus gegeben. Du hast das Liebste von deinem Herzen weggerissen, um für uns als Opfer, stellvertretendes Opfer hinzugeben, damit wir zurückkommen können zu dir. Vater, wir danken dir von Herzen, dass du uns durch das Kreuz in Christus versetzt hast und wir in ihm sind. Und du hast uns als Verwalter gesetzt. Heiliger Geist, gib uns eine Offenbarung echt darüber, dass wir nicht mehr uns selbst gehören. Und eine Offenbarung über das Kreuz und über deine Güte. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Herr, lass uns das im Alltag erfahren und diesen Dingen leben. Und gib uns die Gnade, treuer Verwalter des Christus zu sein, der in uns lebt, damit Christus in uns Gestalt gewinnt. Amen. Das ist das Allerbeste, was uns jemals passieren kann und konnte. Amen.